Herzlich willkommen zur ersten Folge von Mind the Tech im Jahr 2024, wo es munter weitergeht mit einer politisch, sagen wir mal, leicht angespannten Stimmung. In Zeiten wie diesen sind Konstanten wichtig. Und eine davon ist unbestritten die Bundeszentrale für politische Bildung, von der jeder, zumindest aus dem Schulunterricht, bestimmt schon mal gehört hat. Seit 1952 versorgt sie politikinteressierte BürgerInnen mit relevanten Informationen. Dadurch fördert sie nicht nur das Verständnis für politische Sachverhalte, sondern festigt obendrein ein demokratisches Bewusstsein und stärkt die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit. Und so hat sich die BPB, das ist die Kurzform, im Zuge unserer Recherchen zur aktuellen Staffel zu einer wesentlichen Quelle etabliert. Wer uns möglicherweise zum ersten Mal hört, aktuell versuchen wir, das Rechte im Netz zu kartografieren. Wir wollen herausfinden, in welchem Maß der digitale Raum von Nazis und ähnlich Denkenden bereits unterwandert wurde, wie sie sich darin organisieren und welche Folgen das nach sich zieht. Dass wir früher oder später mit einem Vertreter oder einer Vertreterin der BPB sprechen wollen, war uns früh klar, denn sie hat das rechte Netz längst im Blick. Einer der vielen engagierten MitarbeiterInnen ist Tobias Fernholz, ein scharfer Beobachter und Kenner der rechten Netzszene, der Diskussionen wahrlich nicht scheut. Und der uns in dieser Folge mitnimmt in seine Arbeits- und vor allem seine Gedankenwelt. Viel Spaß beim Hören. Ja, Tobias, schön, dass das geklappt hat. An die HörerInnen da draußen, wir haben uns vor dem Gespräch darauf geeinigt, dass wir das kollegiale Du anwenden. Vielen Dank, das macht das Ganze auch ein bisschen lockerer. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir mit dir heute hier ins Gespräch gehen können. Denn man muss sagen, egal um welche Folge es sich dreht, im Zuge dieser Staffel, wir landen bei unseren Recherchen immer irgendwie auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung. Also die hat für uns fast schon sowas wie den Status einer moralischen Instanz. Und ja, irgendwann ist uns dieses Muster auch aufgefallen und wir haben überlegt, vielleicht spricht ja auch diese moralische Instanz mit uns. Das wäre doch wahnsinnig fantastisch, da auch nochmal einen Inblick zu bekommen. Wie arbeitet ihr? Wie geht ihr daran an die Themen? Wie scannt ihr die Themen? Was sind eure Erfahrungen? Und deshalb sind wir sehr, sehr froh. Wir sind da immer ganz naiv. Wir schreiben einfach E-Mails und dann antworten die Leute. Und hast du gesagt, klar, ich bin dabei. Also nochmal, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, heute mit dir sprechen zu können. Und aber ganz Sutsche, wie man in Norddeutschland sagt, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du, Tobias, dich erstmal vorstellen würdest. Wer bist du? Was machst du? Wenn ja, wie viele? Und so weiter und so fort.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch total über die Anfrage gefreut, denn ich höre euren Podcast ja auch sehr gerne. Wer bin ich? Mein Name ist Tobias Fernholz. Ich bin Referent bei der Bundeszentrale für politische Bildung, arbeite dort im Fachbereich politische Bildung und soziale Medien und habe da so einen Schwerpunkt in den Themenfeldern Hate Speech, digitale Radikalisierung, digitaler Rechtsextremismus, Desinformation und so netzpolitische Themen im Allgemeinen, wobei wir bei der BPB relativ viele Überschneidungen wieder haben. Also ich bin bei weitem nicht der Einzige, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt und je nach Fragestellung kann man da ganz viele verschiedene Stimmen bei uns im Haus hören. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum man so gut so viele Infos bei uns findet, weil wir wirklich sehr viele, sehr fitte Leute im Haus haben, die einfach aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln auf all diese Themen schauen. Und moralische Instanz klingt ein bisschen zu hoch, finde ich. Und ich glaube, wir sind auch gar nicht so moralisch unterwegs. Ich glaube, wir haben einfach sehr gute ExpertInnen, die uns mit sehr guten Infos versorgen. Und deswegen sind viele Sachen, die man bei uns findet, einfach sehr, sehr fundiert. Hoffe ich zumindest.
Ja, gutes Stichwort, viele Informationen. Also ich glaube, jede Schule oder jedes Unterrichtsfach, was irgendwie in die Ecke Politik geht. Man kommt ja an der BPB gar nicht vorbei. Also ich glaube, jeder hat schon mal von euch ein Buch, einen Informationsflyer, ein Magazin und so weiter schon mal in der Hand gehabt oder digital sich angeschaut. Kannst du noch mal was über die Organisation selbst sagen? Seit wann gibt es die Bundeszentrale für politische Bildung? Was ist ihr Auftrag? Wie arbeitet ihr?
Ja, also die Bundeszentrale, die gibt es schon sehr lange, im Endeffekt auch gegründet kurz nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist eine relativ turbulente Geschichte, generell der politischen Bildung, denn zu Beginn, also in den 50er Jahren, lag vor allem der Fokus noch auf Re-Education, und erst in den 60ern, wie so vieles, glaube ich, in unserer Gesellschaft, die 60er kamen und alles danach war anders. Erst da hat sich dann so richtig die politische Bildung mit Didaktik auch herausgebildet, wo es dann tatsächlich auch um mehr ging, als nur zu verstehen, wie dieser Staat funktioniert, sondern auch darum, irgendwie Menschen dazu zu befähigen, sich selber in der Politik wiederzufinden, sich selber politisch artikulieren zu können und eigene politische Bedarfe auch zu erkennen. Wo ich sagen würde, das ist heute so grob der Auftrag der Bundeszentrale, also Menschen dazu zu befähigen, sich und ihre eigenen Interessen, ihre politischen Interessen zu erkennen und auch Wege zu kennen, diese in die Politik hineinzutragen. Das ist vielleicht so den Strich kann man drunter ziehen. Wir als BPB, wir sind eine staatliche Organisation, wir sind eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums. Ich finde das immer total wichtig, zu betonen, weil das natürlich auch uns unterscheidet von freien Trägern der politischen Bildung, die in dem, was sie machen können, nochmal ein bisschen unabhängiger sind. Wir als BPB versuchen uns unsere Unabhängigkeit irgendwie zu bewahren. Also wir sind jetzt nicht gesteuert durch irgendeinen Teil der Bundesregierung, aber wir sind natürlich trotzdem als Behörde einfach Teil des Staates. Genau. Was total wichtig ist oder was ich spannend finde, auch gerade mit Blick auf das Thema, was wir hier heute besprechen, die Bundeszentrale hat so eine ganz besondere Rolle, denn wir sind so vertrauenswürdig, wir sind so authentisch, wir sind so für alle Menschen prinzipiell in diesem Staat irgendwie als glaubhafte Quelle anerkannt. Also von konservativen Parteien wie der CDU, CSU bis hin in die Linkspartei können wir Menschen erreichen, weil wir einfach dieses Standing haben, dass die Informationen, die bei uns kommen, ausgewogen sind und vertrauenswürdig sind. Und ich finde das tatsächlich auch relativ wichtig, um unserer Aufgabe in der politischen Bildung nachzukommen.
Du hast dir ja sehr schwierige Themen ausgesucht, und ich habe auch gemerkt, so bei unserer Staffel Rechtsextremismus da zu recherchieren, das nimmt einen ganz schön mit. Das tut auch manchmal ganz schön weh, und es ist hart zu sehen, was so außerhalb der eigenen Bubble passiert. Wie bist du zu diesen Themen gekommen? Warum hast du dir genau das ausgesucht?
Ja, zumal du ja deine ganze akademische Laufbahn, also nicht nur die Masterarbeit, da kam noch eine Doktorarbeit obendrauf, dich ja wirklich sehr intensiv damit beschäftigst. Man möchte fast unterstellen, da hat jemand einen gesunden Sadismus in sich, aber das wird es ja nicht sein, oder?
Nee, das nicht. Tatsächlich, der Weg, wie ich da hingekommen bin, ist relativ seltsam.
Das sind die besten
Und
Geschichten.
zwar hat das eigentlich mit einem Tech-Thema zu tun. Denn ich bin so 2011, 12 rum, ihr wisst das besser als ich, als der Prism-Skandal war, als die Snowden-Leaks kamen. In der Zeit habe ich mich wahnsinnig politisiert und war extrem wütend, wie das alles passieren konnte und irgendwie niemand so richtig dagegen vorgeht. Ich habe damals meinem Bundestagsabgeordneten in der Stadt, in der ich gelebt habe, geschrieben, habe keine Antwort bekommen. Ich war pisst. So. Und habe mein ganzes Umfeld damit genervt, dass ich so genervt bin. Und da hat mir dann irgendwann eine damalige Freundin einen Flyer in die Hand gedrückt von einem Träger der politischen Bildung, der gar nichts mit diesen Tech-Themen zu tun hatte, aber einfach nur irgendwie politische Bildung, irgendwie sich engagieren. Und dann hat gesagt, Tobi, jetzt Hör doch einfach mal auf, so rumzumeckern. Wenn du irgendwie dich engagieren willst, dann mach halt was, aber geh uns nicht damit die ganze Zeit auf den Zeiger. Und so bin ich dann damals beim Netzwerk für Demokratie und Courage gelandet. Das ist so ein Bildungsträger, der ehrenamtlich Projekte zu Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus umsetzt. Hab dort eine Ausbildung gemacht und auf einen Schlag war ich ehrenamtlicher politischer Bildner und habe gefühlt in ganz Thüringen jede Schule besucht, in den folgenden 5, 6, 7, mittlerweile 10 Jahren. Und bin dann so erstmal inhaltlich bei diesem ganzen Thema gelandet. Und dann kam ja in diesem Zeitraum auch noch die Selbstenttarnung des NSU dazu, die Rassismuskrise ab 2015, als Geflüchtete nach Deutschland kamen. Und ich bin in diesem Zeitraum, habe mich einfach immer mehr interessiert, wie das alles eigentlich funktionieren kann, wieso sich auch dieser Rechtsradikalismus so weit verbreiten kann. Ich war total fasziniert davon. Ich war in Schulen und habe Diskussionen mit SchülerInnen geführt und die haben alle irgendwie immer die gleiche Geschichte erzählt. Und mich hat das wahnsinnig gemacht. Ich habe mich gefragt, wie kann das denn sein, dass die alle immer mit dem gleichen Müll um die Ecke kommen? Und das hat mich dann auf diesen Pfad gebracht, mich mit Diskursen, mit Narrativen, mit Framing zu befassen. Und habe dann angefangen, eben weil ich so eine Tech-Affinität habe, mich stärker mit der Auswertung von sozialen Netzwerken zu befassen. Habe viel im Bereich Netzwerkanalysen gemacht. Und ja, meine Masterarbeit war dann der Anfang. Ich habe als Wissenschaftler dann noch an einem Institut gearbeitet und zu Reichsbürgern und Esoterikern und Bürgerwehren und völkischen Siedlern gearbeitet und irgendwann mich auf so eine Promotion beworben, so ein Promotionskolleg und wurde dann genommen, wahrscheinlich weil ich irgendwas mit diesen sozialen Medien mache. Ich glaube immer noch, dass das der Hauptgrund war, warum die mich damals genommen haben. Bin dann in einer sehr empirischen Arbeit mit sehr viel Lesen, sehr viel wirklich unangenehme Dinge lesen und diese auswerten, habe ich dann am Ende meine Doktorarbeit geschrieben. Und vielleicht noch eine Sache dazu, im inneren Sadisten, das ist nicht ohne. Also ich habe in meiner Doktorarbeit 10.474 Posts ausgewertet, voller Widerwärtigkeiten. Und ich habe damals festgestellt, dass das einfach auch was mit mir macht. Also ich glaube, ich war in dieser Zeit kein besonders heiterer Gesprächspartner. Ich glaube, mit mir reden war auch ein bisschen anstrengend. Und ich habe gemerkt, wie wichtig eigentlich so eine Supervision ist, wenn man sich mit sowas befasst. Also es ist wirklich unerträglich. Man kriegt wirklich eine Schwere in sich, wenn man sich mit permanent damit befasst. Das werde ich so schnell, glaube ich, auch nicht vergessen.
Du hast uns jetzt gerade so ein bisschen in so einen Vorraum mitgenommen. Und da sind ganz viele Türen, durch die ich jetzt gehen möchte. Also ich muss versuchen, meine Fragen nicht zu vergessen. Lass mal ein paar Schritte zurückgehen. Du hast ja eben gerade, ich möchte mal sagen, das Musikantenstadl des Grauens beschrieben. Rechte, Neurechte, Esoteriker, Reichsbürger, Querdenker, Innen, natürlich, so viel Anstand muss sein. Du sagst, die sind immer wieder, vor allem in den Schulen, die gleichen Narrative begegnet. Was sind das für Narrative? Kannst du da mal einige komprimiert zum Besten geben, und zwar so, dass es dich jetzt nicht noch mal retraumatisiert?
Ich glaube, traumatisieren tut mich das zum Glück nicht. Dafür bin ich dann als weißer Mann zu wenig betroffen von. Aber tatsächlich, worauf ich zurückblicken kann, ist ja vor allen Dingen auch so die Zeit 2015, 16. Und wo ich mich noch wirklich ganz genau daran erinnere, war, egal an welche Schule ich gekommen bin in Thüringen, mir wurde erzählt, dass Geflüchtete die niegelnagelneuesten iPhones haben. Mir wurde erzählt, dass vor den geflüchteten Unterkünften Ferraris stehen. Und das ist so wild. Es ist so wild, dass sowas immer wieder an diesen Orten passiert und niemand darauf antworten kann, wenn man nachfragt, ja, hast du das selber gesehen? Oder können wir da hingehen und uns das angucken? Es ist wirklich, und dass trotz dieser Absurdität dieser Geschichte es überall erzählt wird, das habe ich nicht verstanden. Das sind so die, ich sag mal, die Highlights dieser Geschichten, so. Und was da halt noch dazu kommt, war, in jeder Schulklasse kannte jemand jemanden, der auf dem Parkplatz vom lokalen Supermarkt schon mal von Geflüchteten angepöbelt, angegriffen wurde. Und das waren immer die gleichen Geschichten. Und wenn man nachfragte, wusste aber niemand genau, welcher Supermarkt. Und niemand wusste auch genau, wie die Personen hießen. So, es ist immer wieder eine Wiederholung von Geschichten, die ja irgendwo ihren Ursprung haben müssen, beziehungsweise die durch irgendeine Art und Weise so nacherzählwürdig werden. Und das fand ich dann spannend.
Ich kenne genau diese Geschichten auch von einigen Gassi-Geh-PartnerInnen hier aus dem Dorf. Wir haben nämlich jetzt auch Container bekommen für Geflüchtete und da wurde auch gesagt, na, zum Glück ist der Parkplatz so groß für ihre SUVs. Also ich, ja, man kann dazu nichts sagen. Also das Einzige, was ich dann immer sage, ist, naja, wenn das so toll ist, dann wirf doch einfach mal deinen Pass weg und reis als Geflüchtete ein, wenn das alles so toll ist.
Ja, und sogar noch weitergehend, also wenn die Auseinandersetzung mit solchen Argumenten kann ja da nicht enden. Im Gegenteil, wer sagt denn, dass Geflüchtete kein Geld haben? Also zu
Ja.
fliehen bedeutet ja nicht arm zu sein. Und dann hat eine Person halt ein iPhone. Vielleicht hatte die auch vorher ein mittelständisches Unternehmen, da wo sie herkam, und hat halt Geld. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man zu Hause wegrennen, also aus der eigenen Heimat fliehen muss, weil dort Bomben runterfallen. Da hilft nämlich alles Geld der Welt nicht gegen.
Ja, also wir haben ja immer den Eindruck, dass sich der Ton gerade so im Netz, dass es immer rauer wird, immer härter wird, die Fronten verhärten sich auch, man hasst sich so gegenseitig. Früher, also war man halt anderer Meinung, aber ich fand, es war mehr noch Diskussion. Also unser Eindruck ist, ja, die Fronten verhärten sich, der Ton wird rauer. Liegen wir da richtig? Ist das auch dein Eindruck, der das jetzt wirklich auch genauer im Blick hat?
Ja, doch. Also diese Diagnose, die würde ich teilen. Man muss dann aber quasi wirklich aufpassen, was man mit dieser Diagnose anstellt und in welchen Chor man einstimmt, wenn man dieser Diagnose folgt. Denn was mir immer total wichtig ist, bei dieser Debatte, ist ganz deutlich zu betonen, was hat das mit Technik zu tun? Was hat das mit Gesellschaft zu tun? Und ein total häufiges, ich nenne es mal fast ein Reflex, ist dieser Schritt, die Gesellschaft polarisiert sich, die Debatten im Netz sind besonders deutlich davon betroffen, sind besonders scharf, sind besonders aggressiv. Also sind es die sozialen Medien, die unsere Gesellschaft spalten, die den Hass in unsere Gesellschaft tragen, etc. Da gehe ich nicht mit. Denn die sozialen Medien sind ein Instrument, ein Vehikel, über das man sicherlich streiten kann. Das sind Unternehmen, die wollen in erster Linie Profit machen, ne? Das mal kurz ausgeklammert, aber prinzipiell auch ein Vehikel, um unsere Gesellschaft viel mehr sprechfähig zu machen. Es gibt viel mehr Positionen, die auf einmal sprechfähig sind. Und das ist ein Riesengewinn für unsere Demokratie. Das bedeutet aber natürlich auch, dass die Konflikte steigen. Ne? Also wir haben nun mal eine widersprüchliche Gesellschaft, in der ganz viele Positionen gegeneinander stehen. Und wenn die sich jetzt auf einmal alle gleichermaßen artikulieren können, wird der Konflikt natürlich nicht größer, sondern einfach nur sichtbarer und dadurch dann vielleicht größer, weil er auf einmal real wird. Ne? Vorher waren das dann Themen, die vielleicht nie angesprochen waren, weil niemand wusste, dass es auch andere in dieser Welt gibt, die vielleicht das ähnliche Problem haben. Stichwort Empowerment. Das war vorher, also ich glaube, ohne die sozialen Medien wäre viel Empowerment in der Form, wie wir es heute kennen, gar nicht möglich gewesen. Ja, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube dennoch, dass da was passiert ist, und zwar, dass es so eine Art von Gehässigkeit und Zynismus sich etabliert. Ich glaube, Zynismus funktioniert einfach sehr gut auf sozialen Medien. Und Diskussionen verlaufen stärker danach, wie kann ich meinem Gegenüber entlarven? Wie kann ich meinem Gegenüber die eigenen Argumente quasi um die Ohren hauen, anstatt aufrichtig nachzufragen, worum es meinem Gegenüber geht. Das ist ein total hehres Ziel und ich will auch nicht verharmlosen, dass es Menschen gibt, mit denen man das gar nicht machen kann, weil die wirklich nur schlimme Ziele vor Augen haben, antidemokratische, demokratiefeindliche, menschenverachtende Ziele, freilich. Aber anscheinend gibt es nur noch diesen Modus des Entlarvens, des gegenseitig Vorführens.
Was mich interessieren würde, ist, was hast du dir eigentlich ganz grundsätzlich als Ziel gesetzt in deinem Wirken, in deiner Arbeit? Weil der Weltfrieden, der wird es ja nicht mehr. Also ich glaube, das müssen wir uns alle eingestehen, den werden weder Katrin noch ich noch du wahrscheinlich noch hergestellt bekommen. Aber was ist dein Standard? Was möchtest du erreichen mit deiner politischen Bildung oder deinem Beitrag zur politischen Bildung?
Das ist eine wirklich schwere Frage. Denn man muss das ja auch immer wieder mit sich selber aushandeln. Ich glaube, Selbstwirksamkeit ist total wichtig für uns Menschen. Also für euch wahrscheinlich mit eurem Podcast auch und für mich als politischer Bildner auch. Und sich zugleich aber auch vor Augen führen, dass man gar nicht so unbegrenzt wirksam sein kann. Das auch gar nicht sollte, weil wir sind ja nur eine von ganz vielen. Und ich frage mich das immer wieder, eigentlich bei fast jedem Projekt frage ich mich das. Was kann das überhaupt erreichen können? Und was sollte auf keinen Fall damit passieren? Das sind so die beiden Pole, ne? Ich glaube, was ich erreichen möchte, ist, dass Menschen empathisch Politik betreiben. Ich glaube, dass wenn ich so ein Ziel hätte, so wenn ich mir was wünschen könnte, ich glaube, dann wäre es das, dass wir in politischen Konflikten empathischer sein können. Das bedeutet aber auch, dass wir immer die Position von allen Beteiligten da haben müssen. Das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass rechtsextreme Positionen wenig Empathie von mir empfangen werden, weil sie ja wiederum anderen diese eh nicht zugutekommen lassen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Antwort so richtig auf diese Frage. Ich merke gerade, das sind so ein paar Plattitüden, ein paar grundlegende Haltungen, die ich habe, aber so ein klares Ziel formulieren, dafür ist das alles viel zu komplex und irgendwie zu ambig wahrscheinlich, also zu vielfältig, zu komplex.
So platt fand ich das gar nicht.
Nee, ich finde es auch richtig gut, dass du gesagt hast, eine Diskussion besteht aus verschiedenen Positionen und eine Position davon wird jetzt halt durch dich besetzt, die auch laut ist. Und ich glaube, das ist auch so unser Ziel, was wir jetzt mit unserer Staffel gegen Rechtsextremismus verfolgen, dass wir einfach diesen Standpunkt setzen wollen, dass wir einfach so einen Gegenentwurf bieten wollen und einfach sagen wollen, hey, wir sind auch da und wir sind laut und wir sind sichtbar. So. Kommt damit klar.
Umso wichtiger finde ich es, jetzt ein bisschen mal mehr in diese Empowerment-Ecke zu gehen. Wir haben es ja eingangs schon angesprochen. Am Ende des Tages produziert die Bundeszentrale für politische Bildung dennoch sehr wertvolles Material, sehr wertvollen Content, liefert Denkanstöße, vernetzt Menschen, hilft Perspektiven zu prägen. Weil wir ja auch ein kleiner Nutzwert-Podcast sind. Wie sollen die Inhalte der Bundeszentrale für politische Bildung jetzt am besten genutzt werden? Was braucht es, damit euer Word noch mehr gespreadet wird? Wie können wir mit gemeinsamer Kraft irgendwie versuchen, diesen Tanker noch mal in etwas ruhigeres Gefilde zu bringen, in dem er auch wirklich wirken kann?
Ich glaube, wir haben als Bundeszentrale so ein bisschen das Problem, dass also unsere Inhalte wirklich sehr breit rezipiert werden. Aber es ist mein Eindruck, dass es so ein bisschen bei Preaching to the Choir bleibt. Also Leute, die BPB-Inhalte konsumieren, haben wahrscheinlich schon häufiger BPB-Inhalte konsumiert oder sind ohnehin der politischen Bildung oder den politischen Themen gar nicht so fern. Und wir versuchen seit einiger Zeit, diese Zielgruppe größer werden zu lassen, also mehr Menschen für unsere Inhalte zu interessieren. Und was uns dabei hilft, ist tatsächlich Auf der einen Seite natürlich, dass weiter über uns oder am besten über unsere Inhalte und weniger über uns gesprochen wird. Ne? Also ich finde es total cool, dass ihr in eurem Podcast quasi unsere Infos auch benennt, dass ihr die von uns habt und dass Menschen die auch da nachlesen können. Ne? Also einfach auch mal das zu checken, weil ehrlicherweise, es ist auch nicht ganz einfach, bei dieser Flut an Informationen, die es auf unserer Website gibt, das zu finden, was man haben will. Da sind wir dran, wir tun unser Bestes, aber ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist.
Aber vielleicht können wir ein paar kuratierte Listen ja bei
Ja.
uns in die Shownotes setzen, so ein paar Sachen kuratieren, damit man schneller dahin kommt.
Ja, genau, da gibt es mehrere Formate, mit denen wir das versuchen, auch niedrigschwellige Formate, weil, sind wir mal ehrlich, ich habe das große Glück, dass ich einen wesentlichen Teil meiner Lebenszeit damit aufwenden kann, mich über politische Themen zu informieren und up to date zu bleiben und in diesen Debatten zu sein, etc. pp. Hier mit euch sprechen zu können. Das ist ganz toll und ich liebe das alles so. Aber ich muss auch immer wieder anerkennen, dass es Menschen gibt, die einen 9-to-5-Job haben oder noch Schlimmeres. Von denen kann ich nicht erwarten, dass die abends, wenn sie von der Arbeit kommen und vielleicht sogar noch sich um die Kinder, die Familie, die Angehörigen gekümmert haben, dass sie dann noch um 19:30 Uhr rausgehen und zur Lesung vom neuesten Buch, von wem auch immer, gehen. Unsere arbeitsteilige Gesellschaft funktioniert einfach nicht so, dass alle Menschen Zeit haben dafür. Und mein Wunsch wäre oder ein Anspruch von uns ist, dass wir auch für Menschen, die das einfach im Leben keine so große Rolle spielen kann, dass wir die auch erreichen. Denn auch die müssen ja, und da gehe ich zum Anfang zurück, in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Interessen politisch wahrzunehmen und artikulieren zu können. Das ist ja so eine zentrale Aufgabe für uns. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die das noch gar nicht so richtig können, eben weil sie zu wenig Zeit haben. Nicht, weil sie irgendwie, man spricht ja von Bildungsfern oder sowas. Mag auch ein Faktor sein, aber Zeit ist auch so ein großer Faktor. Und Angebote müssen auch attraktiv sein. Und auch da, wir haben wirklich ganz tolle Angebote bei der BPB, die genau darauf sich mittlerweile auch konzentrieren, die snackable sind, die klein sind, die irgendwie viel mehr entertaining sind. Ich glaube, also ich kenne nicht alle Angebote der BPB und ihr werdet euch auch wundern, was wir teilweise für Projekte im Portfolio haben. Die sind dann eher so ausgerichtet wie, weiß ich nicht, Berlin Tag und Nacht. Und da kommt dann auch Politik irgendwie dabei, aber es ist vor allen Dingen auch einfach schön anzuschauen.
Ich komme immer genau bis zu dem Link, wo steht Shop, wo es dann in den Buchladen vom BPW geht. Ich könnte da Tausende von Euros ausgeben. Ich finde, das sind so tolle
Das
Angebote.
tust du doch schon.
Ja, tue ich auch.
Bisschen überspitzt, aber.
Ja, richtig toll. Und ja, wie gesagt, das sind auch so vielseitige, auch das Fluter-Magazin, ganz tolle Sache.
Werden wir alles verlinken.
Ja,
Ja,
alles.
und auch aus meinem Fachbereich, wenn wir jetzt hier schon beim Werbeblock sind, deine tägliche Dosis Politik, das ist so ein Messenger-Format. Da kriegt man jeden Morgen so ein Bulletin mit so ein paar ganz kurzen Fakten zu einem Jahrestag, der gerade ist, oder zu einem gerade relevanten politischen Ereignis, wo wir jeden Tag, also jeden Werktag, so einen kurzen Input einfach geben. Kann
Ah, das
man auf
kannte ich noch
dem
gar nicht.
Weg in der U-Bahn zur Arbeit sich kurz angucken.
Ja, das werde ich direkt abonnieren. Ja, unsere Abschlussfrage, die ist halt so ein bisschen, ja, dystopisch fast, ne? Vielleicht ist das trotzdem eine gute Abschlussfrage. Also, was denkst du, wird sein, wenn rechte Parteien tatsächlich regierungsrelevante Entscheidungen treffen dürfen? Oder denkst du, wir müssen uns da vielleicht gar nicht Gedanken drüber machen?
Im
Doch,
Sinne
eigentlich
der
schon.
Resilienz
Ja.
vielleicht auch.
Ich denke, wir müssen uns da Gedanken drüber machen. Und zur ersten Frage, da bin ich tatsächlich gar nicht so der beste Ansprechpartner für. Worauf ich an der Stelle gerne verweisen möchte, ist ein Projekt vom Verfassungsblog. Die haben ein Forschungsprojekt gestartet in Thüringen, wo sehr gute JuristInnen eine Simulation quasi gestartet haben und herausfinden wollen, was passiert eigentlich, wenn eine demokratiefeindliche Partei, wie es nachgewiesenerweise die AfD in Thüringen ist, an die Macht käme. Was könnten die tun, um die Demokratie zu beschädigen? Das ist ein sehr spannendes Projekt und ich glaube, Sie werden auch bald dazu was veröffentlichen. Und es ist erschreckend, wie schnell das gehen kann. Also es ist erschreckend, wie schnell quasi nach dem Sieg bei einer Wahl ein demokratisch verfasstes Land wie Thüringen, Bundesland wie Thüringen, dann in wirklich bedrohliche Situationen kommt. Bin ich aber kein Experte für, deswegen möchte ich ungern auf diese Frage so daherreden, sondern gerne auf die KollegInnen verweisen, die dieses Forschungsprojekt machen. Vielleicht sprechen die ja auch mit euch.
Ja, habe ich von einem Zuschauer sogar oder Zuhörer sogar als Tipp den Verfassungsblog. Werden wir auch verlinken.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es ist jetzt erstmal alles gesagt. Das war jetzt so ein anderes Interview für uns. Irgendwie, das war richtige Kernbohrarbeit irgendwie, sich mal dahin zu wagen oder vorzuwagen in Denkbereiche, in denen man sich nicht so gerne aufhält. Du machst es jeden Tag. Da auch nochmal danke dafür, ehrlich gesagt. Und ja, ich würde jetzt so gern so eine Brücke bauen zu. Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Jetzt kann man das ja mal für ein paar Tage abschalten. Wird wahrscheinlich nicht so klappen, aber nichtsdestotrotz wünschen wir dir trotzdem ein schönes, entspanntes Weihnachtsfest. Und falls da draußen jemand noch wissbegierige Kinder oder NachbarInnen oder sonst wen kennt, also der Shop der Bundeszentrale für politische Bildung hat da bestimmt auch was für euch. Werden wir selbstverständlich auch verlinken. Also ich
Last
glaube,
Minute Weihnachtsgeschenke.
ja, unsere Shownotes werden irgendwie nur mit wpb/ anfangen. Aber das ist auch in Ordnung. Tobias, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für euren Podcast und auch danke für die Einladung.